Hier ist HR1 Talk mit Simone Reuthal.
Guten Morgen und ich begrüße herzlich meinen heutigen Talkgast Dominik Eulberg. Hallo, ich grüße dich.
Guten Morgen.
Wir haben uns direkt darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Wir sind nämlich im gleichen Alter, das passt irgendwie.
Genau, bei dem Künstler darf man immer duzen. Das ist ja fast eine Beleidigung, wenn man mich nicht duzen will.
Okay, du bist Biologe mit Schwerpunkt Naturschutz. Du bist Autor, hast ein wirklich tolles Buch geschrieben mit dem Titel Mikroorgasmen überall. Und du bist ein sehr erfolgreicher Techno-DJ und Produzent. Wer jetzt aber direkt an harte Beats denkt, der irrt. Denn das besondere Merkmal deiner Musik sind die in den Tracks enthaltenen Tier- und Naturgeräusche. Und das klingt so. Was ist das für ein Vogel?
Das ist eine Turteltaube. Das war ja, Vogel des Jahres. Und was wir hier hören, da habe ich die Gesänge oder Stimmen, je nachdem, der Vögel in Noten transkribiert, sukzessive, und dann in meine Synthesizer geschickt, in MIDI-Noten umgewandelt.
Und wie du auf die Idee gekommen bist, diese Musik zu produzieren, und über die tollen heimischen Natur- und Tiergeschichten reden wir heute. Schön, dass du unser Gast bist.
HR1, genau meins.
HR1, der Talk am Sonntag mit Techno-DJ, Produzent und Autor Dominik Eulberg. Du kommst und lebst nach wie vor im Westerwald. Dein Vater war Biologe, beziehungsweise ist es, und deine Mutter auch eine Naturfreundin. Du hattest also gar keine Wahl, als naturverbunden aufzuwachsen, oder?
Ja, ich bin tatsächlich ohne Fernseh groß geworden, am Ortsrand, im Waldrand. Ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen, sondern war eigentlich immer nur im Wald, habe auch meine Hausaufgaben gemacht, und Mutter Natur war da mein Entertainment-System. Ich habe auch keine Musik gehört, das war mir zu affektiert alles. Und die Natur war meine Musik, die Singdrossel, das Plätschern der Bäche, das Zirpen der Heuschrecken, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil ich glaube, sonst wäre ich kein erfolgreicher Künstler geworden, weil wenn man da mit Medien schon so zugeschüttet wird, dann ist alles schon so vordefiniert. Bei mir war dann ein Stock, war mal eine Schlange, war mal ein Auto, war mal ein Raumschiff, war mal ein Stock.
Und, also das die Fantasie wird eigentlich eher kaputt gemacht durch die Medien?
Absolut, ja, weil das alles schon so vordefiniert ist. Und Kreativität ist ja eigentlich ein Abfallprodukt. Ich will hier, will aber dahin. Und da entsteht Kreativität. Und ich bin so voll mit Kreativität, also dass ich mal so eine künstlerische Schaffenspause habe oder eine Blockade habe, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist mir völlig fremd. Das ist bei mir eher das Gegenteil. Ich habe immer Überschuss. Die Dosis macht das Gift.
Du hast mal ein Praktikum als Ranger gemacht. Wo war das und was hast du genau da erlebt?
Also ich habe zweimal als Ranger gearbeitet, einmal im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer auf der Insel Wangerooge, mhm, und dann im Nationalpark Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte. Genau, und da kam es irgendwie zu einer Haushaltssperre. Es ist mir bis heute so ein bisschen schleierhaft, wie das damals war. Es ist auch schon lange her, über 20 Jahre her. Aber ich erinnere mich noch daran, dass die Ranger irgendwie kein Gehalt mehr bekommen haben. Und da konnte man mir auch keine Behausung mehr finanzieren. Und als Student ist man ja knietief im Dispo, da ist man ja hoch verschuldet. Und da hatte ich also keine monetären Mittel, mir eine Unterkunft zu leisten. Und dann dachte ich einfach, ja, wenn ich den ganzen Tag hier im Wald irgendwelche Messungen mache, ich habe da die natürliche Sukzession untersucht, also bis hin zum Klimaxstadium, und war der Kranichbeauftragte da an den Brutplätzen. Und da dachte ich mir, da kannst du ja auch hier leben. Mhm. Und das war eine ganz zauberhafte Zeit, weil ja, ich mir dessen bewusst wurde nochmal, wie wenig man braucht. Ich hatte ja eigentlich nichts und war trotzdem so erfüllt und glücklich. Ich kam mir ein bisschen vor wie Franz von Assisi.
Das heißt, du hast da geschlafen, tatsächlich komplett gelebt draußen in, genau, der Natur.
Ja.
Und das war überhaupt gar kein Problem.
Ja, warum soll das ein Problem sein? Das ist ja unsere Heimat. Wesen der Gattung Homo gibt es seit 2,8 Millionen Jahren. Dass wir in vier Kisten leben, ist ja gerade mal 10.000 Jahre her. Das heißt, zu 99,9% war unsere Heimat da, wo ich war. Warum soll das ein Problem sein? Verstehe die Frage nicht.
Hast du dir da ein Bett gebaut? Das wäre meine erste Frage. Hast du dir ein Bad gebaut?
Nee, ich hatte einen Schlafsack und einfach so einen Stock und dann andere Stocke drüber, und dann habe ich da geschlafen. Wenn ich hier in Frankfurt am Bahnhof bin, da muss man Angst haben. Da ist es gefährlich, aber irgendwo im Wald, vor was soll man da Angst haben?
Sagt Dominik Eulberg im HR1 Talk. HR1 Talk am Sonntag mit unserem heutigen Gast Dominik Eulberg, Biologe, Autor, Techno-DJ und Produzent. Bei Techno denken ganz ehrlich die meisten von uns ja sicher an harte Beats in dunklen Clubs. Aber deine Tracks, die sind geprägt von Natur- und Tiergeräuschen. Diese Produktionsweise brachte dir, glaube ich, auch die Musiketikette Ökotechno im Groove, glaube ich. Wurdest du mal so, oder deine Musik so bezeichnet. Also quasi natürliche elektronische Musik. Und die klingt so. Dominik, das ist eher so Ambient-Style, oder? Oder wie bezeichnest du deine Musik?
Naja, also das muss man differenzierter sehen. Ich mache schon Tanzmusik, auch das ist jetzt keine Tanzmusik. Das haben wir mal gerade eine Amsel, die wir gehört haben, die ich in elektronischer Musik interpretiert habe. Ich finde das immer schwierig. Warum muss man etwas in Schubladen stecken? Diese Übergänge sind ja total fließend. Ich sage einfach, ich mache elektronisch generierte Musik und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen finde ich, ist gerade die elektronische Tanzmusik die natürlichste Form der Musik, weil es die unkognitivste ist. Wir schalten den Kopf aus und den Bauch an. Mhm. Ich meine, das ist ja so eine Reminiszenz an die pränatale Prägung. Das Erste, was wir im Mutterleib hören, ist der Herzschlag.
Bum, bum,
bum, bum. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass die rezipierte BPM-Anzahl mit unserer Herzrate korreliert. Also BPM sind Beats per Minute, so nennt man das, die Geschwindigkeit eines Liedes. Also wenn ich jetzt Ambient-Musik höre, entspannte Musik, habe ich 60, 70 Herzschläge. Wenn ich jetzt richtig auf einen Techno-Rave gehe, habe ich auch 130, 140 Herzschläge. Also das ist ja kein Zufall. Das macht ja auch was mit uns. Und der Mensch ist das einzige Wesen, was sich im Kollektiv zu einem externen Impuls synchronisieren kann. Das hat uns ja auch erst zu einer Hochkultur gemacht. Also wenn man sich vorstellt, wie wurden früher die Pyramiden gebaut? Das ist, weil da jemand war, der gesagt, und jetzt, dass die Impulse zu einem synchronisiert wurden. Ja? Mhm. Oder wenn du an Ruderboote denkst mit dem Trommelmann oder Kriegstrommel. Ja, das sind so ganz archaische Triebe, die wir da zelebrieren. Und ein anderer großer Vorteil von der elektronischen Musik ist, ich habe keine Limitationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Singer und Songwriter wäre und würde ein Lied über die Amsel machen, da wäre ich sehr limitiert, weil ich kann nur was dazu sagen oder mit der Gitarre spielen.
Oder sie vielleicht imitieren.
Ja, aber das Tolle bei der elektronischen Musik, ich kann jeden Sound generieren, den ich mir nur vorstellen kann. Es gibt ja analoge Klangerzeugung, digitale FM-Synthese, Granularsynthese, wird jetzt nicht zu nerdig werden hier.
Ja.
Und das ist ja im Endeffekt mein Herangehender als Künstler. Also für mich ist Natur die größte Künstlerin von allen, wenn wir uns das Buch hier angucken, diese Form- und Farbvielfalt, da denkt man so, wow, wer hat das denn hier entwickelt?
Du redest von deinem Buch Mikroorgasmen, genau. Überall, darüber sprechen wir gleich noch. Die Amsel, die hast du quasi auch in ein Projekt verwurstet, und zwar für den NABU hast du ein Projekt gemacht, richtig?
Also nicht für die verwurstet, sondern im Auftrag für die gemacht. Es ging darum bei der Wahl zum Vogel des Jahres, das hat sich jetzt zum 50. Mal gejährt. Und da hat man gedacht, wir machen mal was Besonderes, wir lassen mal die Bevölkerung den Vogel des Jahres wählen. Und das war also ein Public Engagement Projekt, so nennt man das, wo die Bevölkerung mitmachen konnte. Und ich glaube, es haben ja 800.000 Leute abgestimmt da insgesamt, also wahnsinnig gut angekommen. Und um diese Wahl noch publiker zu machen, habe ich die Top 10 vertont und das lief dann in Radiostationen, diese Jingles. Ich bin ja selber nicht der Urheber dieses Musikstücks, nicht der Komponist, sondern der Vogel ist es. Und das finde ich faszinierend, weil Vögel gibt es seit 150 Millionen Jahren auf der Erde. Und der Mensch denkt, wir sind das Maß aller Dinge. Aber wenn man denkt, dass es so wunderbare Musik schon gab, bevor man überhaupt an Menschen denken konnte, das finde ich einfach eine tolle Vorstellung.
Sagt unser heutiger HR1-Talkgast Dominik Eulberg.
HR1 Talk.
Mit Simone Reuthal und meinem Gast Dominik Eulberg, Naturschützer, Biologe, Techno-DJ und Autor, und das buchstäblich alles in einem. Du bist sehr naturverbunden aufgewachsen im Westerwald und lebst da heute nach wie vor noch. Wie genau?
Also mittlerweile wohne ich nicht mehr da, wo ich groß geworden bin. Ich habe ja nach meinem Abitur in Bonn studiert, habe dann mal in Hamburg gelebt. Westerwald, das ist meine Heimat, da habe ich alles, kenne alles, da bin ich drauf konditioniert. Das ist was, was mir Identität gibt und Halt gibt und wo ich auch meine Batterien gut aufladen kann. Und deswegen bin ich wieder dahin zurückgegangen und wohne jetzt da in einem wunderschönen Naturschutzgebiet.
Das heißt, du lebst immer und legst vor allen Dingen noch sehr viel Wert auf Natürlichkeit. Und ich weiß von dir, dass du dich auch dementsprechend ernährst. Du hast irgendwie so einen super gesunden Saft. Was war das nochmal, was du da gerne trinkst oder dir zusammen mixt?
Mache ich viele Sachen. Ich sammle Kräuter, mache dann da Säfte draus.
Ja.
Du meinst bestimmt
das Osmosewasser.
Ja, Osmosewasser ist ja kein Saft. Also Osmosewasser ist ja gefiltertes Wasser, weil das ist das große Problem. Wir sind alle total übersäuert. Alles ist übersäuert. Saurer Regen, das Gemüse ist nicht mehr so basisch, wie es früher mal war. Wir essen gern hier Süßkram und Currywurst. Das übersäuert unseren Körper. Und Wasser soll ja eigentlich ein Lösungsmittel sein, wenn das jetzt mit Mineralien und Kohlensäure schon gesetzt ist, kann das nicht mehr so gut den Körper entgiften. Deswegen trinke ich immer Osmosewasser. Das ist also gefiltertes Wasser. Das entgiftet den Körper viel besser.
Okay, habe ich wieder was gelernt, obwohl ich Bioleistung hatte in der Schule.
Dominik. Osmose ist Diffusion durch semipermeable Membrane.
Danke, Chaka. Dominik Eulberg, heute unser Gast im HR1 Talk. Schön, dass du da bist. HR1 Talk am Sonntag mit Autor Dominik Eulberg. Es gibt zig Naturbücher aus der Welt. Viele von uns haben vielleicht ein Bildband über die Big Five in Afrika oder auch ein Buch über das Great Barrier Reef in Australien. Alles sehr schön. Viele Biologen zieht es zu Forschungen quasi in die Welt. Und du, Dominik, bist zu Hause geblieben und zeigst uns mit deinem Buch Mikroorgasmen überall, wie wundervoll, bunt, vielfältig und überraschend die Natur direkt vor unserer Haustür ist. Warum ein Naturbuch über die heimischen Tiere?
Weil hier zum einen die Wirkmächtigkeit viel, viel höher ist. Ich sage mal, es gibt vor der eigenen Haustür genug zu tun. Dann hat man eine ganz andere Kraft, wenn man hier etwas macht. Ich bin immer ein Freund davon, Think Global, Act Local. Global denken, lokal handeln. Wie zum Beispiel der Rotmilan, das ist ja so ein Allerweltsvogel, den man hier überall sieht. Ich habe ihn gerade immer noch bei der Fahrt hier gesehen. Es wissen viele Leute nicht, dass über 50% der Weltpopulation hier bei uns lebt. Das heißt, wir haben eine besondere Verantwortung für den. Weil wenn eine Art einmal ausgestorben ist, dass man da aus Bernstein irgendwelche Viecher wieder reaktivieren kann, das ist Science Fiction, das gibt es nur im Kino in Jurassic Park. Ja, da gibt es genug zu tun. Und es ist ja die große Frage, was ist Naturschutz? Da könnten wir uns jetzt 10 Stunden lang drüber unterhalten. Naturschutz ist ja nichts anderes wie der Versuch, eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen. Den einen Konsens wird man da nie finden. Und meine Erfahrung ist auch oft so, dass es nicht selten vorkommt, dass der größte Feind des Naturschützers der andere Naturschützer ist, dass die sich da auslöschen. Mein Ansatz ist Naturschutz als positive Lebensphilosophie. Ich denke, wenn man die Herzen der Menschen öffnet, das kindliche Staunen reaktiviert über die Wunder, dann fangen wir an, das zu lieben und zu schätzen. Und wir schützen ja nur das, was wir schätzen. Und das fängt direkt vor der Haustür an, schon im ganz Kleinen. Das Problem ist nur, unser Gehirn filtert das raus, weil es denkt, das ist nicht wichtig. Ich möchte die Leute darauf hinweisen, was für Wunder es gibt vor der eigenen Haustür. Wie faszinierend, wie schön, wie raffiniert das ist.
Und wenn du so sprichst, kriegt man jetzt eigentlich total Lust, rauszugehen in die Natur. Bitte bleiben Sie auf jeden Fall noch dran. Wir müssen noch unbedingt weitersprechen. Denn du warst für deine Forschung wo unterwegs, für dieses Buch?
Ich war nirgendwo unterwegs. Einfach, das ist
im Westerwald,
also, das Buch habe ich jetzt nicht in 2 Monaten geschrieben, sondern habe ich in 10 Jahren geschrieben. Oder noch länger. Ich möchte damit also zum einen Brücken schlagen, also wissenschaftliche Inhalte vermitteln an eine breite Masse, dass sie sagen, wow, das erzeugt mir eine Schwingung, das ist ein Erstaunen, das muss ich jetzt erstmal meinem Kumpel hier erzählen, den erstmal anrufen, dass man das faszinierend findet, dass eine Wertschätzung stattfindet. Und das habe ich über Jahre gesammelt. Und verschiedene Werkzeuge sind zum Beispiel das Etymologische, wieso heißt ein Tier, so wie es heißt, wieso heißt der Feuersalamander so, wieso heißt die Blindschleiche so. Da macht man sich so keine Gedanken drüber. Aber wenn man das mal weiß, das erzeugt was in einem. Und von daher, das sind immer wieder Dinge, die ich bei Wanderungen festgestellt habe, aber auch im Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich bin ja auch Gastwissenschaftler im Museum für Naturkunde in Berlin und tausche mich doch ganz viel aus. Und da gibt es immer wieder Dinge, die ich auch neu gelernt habe, wo ich sage, boah, ist das abgefahren, das muss ich aufschreiben. Und so habe ich das gesammelt und das ist ein hochdosierter Band hier von solchen Wundern jetzt.
Absolut, in kleinen Kurzgeschichten über wirklich ganz, ganz viele Tiere aus unserer heimischen Natur. Und wir sprechen gleich weiter über dieses tolle Buch. HR1, der Talk am Sonntag mit Biologe, Techno-DJ und Autor Dominik Eulberg. Wir haben gerade schon über dein Buch Mikroorgasmen überall gesprochen. Und eine Frage, die du im Buch erklärst, ist, warum frieren Vögel eigentlich nicht an ihren dünnen Beinchen? Warum ist das so?
Genau, das ist das Wundernetzwerk, so heißt das, dieses Blutgeflecht. Wenn das komplett durchblutet wäre, würde das Eis ja anschmilzen, dann würden sie festfrieren. Mhm. Und so ist die Arterie, die das Blut runtermacht, fließt direkt an der vorbei, die wieder hochfließt. Dadurch haben Füße der Enten immer so 4 bis 5 Grad. Und das ist eigentlich eine optimale Temperatur, weil dadurch wenig Wärme verloren geht. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass sie festfrieren können.
Du hast Forschungen gemacht zu deiner Rangerzeit auch über den Kranich. Was hat der Kran mit dem Kranich zu tun?
Im Englischen ist ja ganz klar Crane. Mhm. Also der Kran ist anhand dieses langen Halses etymologisch davon abgeleitet und auch die Lieblingsspeise, eine der Lieblingsspeisen der Kranichen, die Cranberry.
Und du erklärst uns, warum die Karotte orange ist. Das ist sie nämlich eigentlich im Ursprung gar nicht, ne?
Die Karotte oder Möhre hat wiederum ihren Namen. Die hat ja einen Trick. Die hat in der Mitte so eine schwarze Fake-Blüte, die man die Mohrenblüte früher nannte, um andere Insekten anzulocken, weil da denken die vorbeifliegen, wow, hier ist ja was los. Da sitzt ja schon ein anderes Insekt drauf. Die Karotte in ihrer Urform, gibt es ja verschiedene, ist eigentlich weiß oder gelblich. Dass sie orange ist, das hat rein politische Gründe, weil im 17. Jahrhundert, weil Wilhelm von Oranien hat die Niederlande in einem Unabhängigkeitskampf vertreten und zu Ehren dieser Person haben die Bauern die orangene Karotten gezüchtet. Wie könnte es auch anders sein?
Das ist echt eine super Geschichte, das wusste ich auch vorher überhaupt nicht. Gibt es eine ganz besondere, wo du sagst, oh, die mag ich einfach, weil die ist so, weiß ich nicht, die ist so schön, die ist so lustig, die ist so toll.
Vielleicht mache ich ganz, ganz schnell zwei. Einmal der Mauersegler, den haben wir ja überall, sehen wir den ja hier. Der ist ja nicht mit den Schwalben verwandt. Konvergente Evolution nennt man das, sondern am nächsten mit den Kolibris. Das wissen viele Leute auch nicht. Mhm. Das Verrückte ist, dass die quasi ein ganzes Leben in der Luft verbringen, sich dort paaren, trinken, sogar schlafen. Die schlafen sogar nachts da.
Ja. In der Luft.
In der Luft, ja.
Verrückt. Genau.
Und warum die das machen, weiß man zum Beispiel bis heute nicht richtig, weil nachts ist ja weniger Thermik, das heißt, die müssen mehr flattern. Ja? Mhm. Wie die sich überhaupt regenerieren, ist auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich machen die so eine Halbseitenhirnschlaf, ähnlich wie Delfine das machen. Und im Leben, ein Mauersegler, der wird so bis zu 20 Jahre alt, fliegen die bis zu 4 Millionen Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Das ist 10 Mal die Entfernung Erde bis zum Mond. Dann eine andere Sache, die ich noch ganz schnell hinten dranhänge, frecherweise, ist der schwarze Kiefernprachtkäfer. Mhm. Weil das finde ich total faszinierend, weil das eine pyrophile Art ist, also eine feuerliebende Art. Weil normalerweise, wenn es brennt, hauen ja alle ab. Mhm. Nur der kann Waldbrände detektieren, der lebt bei uns hier. Und es gibt sogar Studien, die beweisen, dass der 80 bis zu 130 Kilometer Entfernung noch Waldbrände erkennen kann. Ach, fliegt dann genau dahin und legt seine Eier in das noch klimmende Totholz aus verschiedenen Gründen, weil zum einen die anderen gegrillten Insekten hat er dann ein Buffet, die Larve. Mhm. Zum anderen ist durch die hohe Temperatur geht die Entwicklung so unglaublich schnell, dass nach einer Woche schon 3 Entwicklungsstadien durchlaufen hat. Und wie schafft er das, hat man sich lange gefragt. Und hat man festgestellt, dass die hier vorne unter den ersten Beinen so Infrarotsensoren haben, die Hitzestrahlung detektieren können. Und das funktioniert ganz clever, weil es rein hydraulisch ist. Da ist ein bisschen Wasser drin und sobald es schlagartig heiß wird, dehnt sich das Wasser aus, diese Hitzestrahlung. Und das ist so unglaublich präzise. Und das erzeugt dann einen neuronalen Impuls. Das heißt, ähnlich wie bei uns das Hören funktioniert. Das heißt, die hören quasi die Hitze in der Entfernung. Und da können wir wieder nur von lernen. Man ist dann gerade dabei, Feuermelder nach diesem Kiefernprachtkäferprinzip zu bauen.
Wahnsinn, was man da quasi alles adaptieren kann.
Ja, und aus alles bei uns vor der Haustür.
Ich wollte gerade sagen, und das ist genau das Faszinierende, auch das Faszinierende an dem Buch Mikroorgasmen überall. Und wenn Sie, liebe HR1-Hörerinnen und Hörer, neugierig geworden sind und Lust haben, auf diese Geschichten, sie zu Hause nachzulesen, dann können Sie jetzt eines der Exemplare bei uns gewinnen. 0800 155 und 4x1 oder klicken Sie sich rein auf hr1.de. Und die Gewinnfrage lautet, wo hat Dominik Eulberg als Ranger gearbeitet? Rufen Sie jetzt an und gewinnen Sie 0800 155 und 4x die 1 oder klicken Sie sich rein auf hr1.de.
hr1 Talk.
Mit meinem Gast Dominik Eulberg, Naturschützer, Biologe, Techno-DJ und Autor des Buches Mikroorgasmen überall. Ein Buch über die Vielfalt und Raffinesse unserer heimischen Tierwelt. Man erfährt wirklich so viel Neues in diesem Buch über das, was eigentlich direkt vor unserer Haustür passiert. Unter anderem erklärst du uns, wem das Rotkehlchen seinen Fleck an der Brust zu verdanken hat.
Ich beschreibe das in vielen Christuslegenden, das erklärt wird, und zwar, dass das Rotkehlchen noch keinen roten Fleck auf der Brust hat. Das hat Jesus Christus am Kreuz hängen sehen und im Rannen Tränen über die Augen. Und es wollte ein Dorn aus dem Leib Christi rausziehen und dabei spritzte Blut auf seine Brust und seitdem hat es eine rote Kehle.
Dominik Eulberg, schön, dass du da bist. Hr1, der Talk am Sonntag mit unserem heutigen Gast Dominik Eulberg, Biologe, Autor, Techno-DJ und Produzent. Wir haben schon über dein Buch gesprochen. Darin verarbeitest du auch tierische Sprichwörter. Es gibt ja beispielsweise sowas wie den Pechvogel. Woher kommt das?
Das ist unvorstellbar heutzutage, aber man hat früher tatsächlich Vögel immer gegessen. Das war ganz normal. Mhm. Man hat da mit diesem klebrigen Pech, mit dem schwarzen Zeug, da die Äste eingestrichen. Oder auch mit Leim. Da kommt ja die Redewendung auf den Leim gegangen, den man teilweise aus Misteln hergestellt hat. Mhm. Und die Vögel, die sich halt eben auf diese Äste gesetzt haben, die man mit Pech eingeschmiert hatte, die haben halt Pech gehabt. Das war ein Pechvogel. Die wurden dann gefressen. Nur eine Vogelart, die hat man nicht gegessen. Und zwar, seit jeher glauben europäische Sagen, dass der Weißstorch unsere Nachfahren bringt, unsere Babys bringt.
Klar.
Dann wäre man natürlich schön doof gewesen, wenn man den isst, dann bekämen wir ja keine Babys mehr. Und da kommt die Redewendung, da brat mir doch einer einen Storch für etwas Unvorstellbares.
Dann gibt es noch den dicken Hund. Das ist ja ein dicker Hund.
Ja, dicker Hund, das sagen wir auch, wenn etwas unvorstellbar ist, so unglaublich. Das kommt einfach daher, das kommt aus dem Mittelalter, wo es ja Hungersnöte gab, die Leute selber nichts zu essen hatten. Hunde kamen ja dann als letztes in der Nahrungskette und haben nichts mehr abbekommen. Und das war unvorstellbar, dass ein Hund wohl genährt war, weil selbst die Menschen ja nichts zu essen hatten. Von daher gab es das nur ganz selten bei ganz reichen, wohlhabenden Personen, dass die mal einen dicken Hund hatten. Und das ist Aussprache noch dafür.
Und was hat es mit dem hässlichen Entlein auf sich?
Hässliche Entlein, sagen wir zu einer Person, die tollpatschig rüberkommt oder nerdig, auch mit Brille oder sowas, sagen wir dazu.
Ja.
Das kommt daher mit dem hässlichen Entlein. Es hat tatsächlich was damit zu tun mit Höckerschwänen, weil die hat man seit jeher gezüchtet. Mhm. Und da gibt es eine Immutabilis-Morphe, nennt sich das. Kann jeder beobachten, kann das auch mal nachvollziehen, was ich jetzt hier sage. Also anstatt Teichen oder sowas, wenn ihr Enten Küken seht, also Pulli nennt man das ja, sind ja keine Babys, sonst wären es ja Säugetiere. Da manche sind schneeweiß, manche sind aber grau. Und die grauen Form, das ist die normale Form. Und man hat aber die so gezüchtet, dass die schon weiß waren, die Babys. Das fand man halt eben sehr attraktiv. Ah. Und dann gibt es immer noch, weil manche sind weiß, manche sind grau. Und da kommt die Redewendung, ein hässliches Entlein.
Eieiei, wieso lässt man die Viecher nicht einfach so, wie sie sind?
Wir lassen ja nichts mehr so, wie es ist. Wir beeinflussen ja alles.
Schrecklich eigentlich. Hr1, der Talk am Sonntag mit Dominik Eulberg. Hr1, der Talk mit Dominik Eulberg. Und auch du kommst nicht drum rum. Wir haben einen Hr1-Fragebogen.
Ja.
Und ich beginne quasi einen Satz und du musst ihn einfach nur vervollständigen. Ist eigentlich ganz einfach. Mein schönstes Privileg als Techno-DJ ist, wenn nicht gerade Corona ist und du arbeiten kannst,
dass viele Menschen einem Gehör schenken.
Meine schönste Reise war?
Island. Ich liebe Island.
Mein Lieblingsessen?
Erbels Kribbel mit Äppelmork.
Was ist das genau?
Das war Westerwälder Dialekt. Erbels Kribbel ist Reibekuchen, Äppelmork ist Apfelmus.
Lecker, das mag ich auch gerne. Mich bringt auf die Palme, wenn?
Menschen unauthentisch sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sich nur dann Dinge ändern, wenn sie mehrheitsfähig sind, obwohl man da eine gewisse Weitsicht haben müsste, Dinge zu ändern, auch wenn sie erstmal unbekömmlich erscheinen.
Bereut habe ich?
bereut habe ich noch nichts. Ich lebe immer nach bestem Wissen und Gehwissen. Und wenn man neue Methoden ausmalt, zum Beispiel ein Aquarellbild malt, ist ganz normal, dass man dann mal kleckert.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit dem großartigen Naturfilmer Sir David Attenborough, weil ich seinen Ansatz bemerkenswert finde und auch ein großes Vorbild für mich ist, weil er auch Naturschutz als positive Lebensphilosophie betreibt.
Der Glaube?
Versetzt Berge.
Ich habe Angst vor?
Der Dummheit der Menschen.
Mein Lieblingstier?
Eisvogel.
Warum der?
Weil er jedes Mal, wenn ich ihn sehe, er Mikroorgasmen in mir generiert.
Ey, da sind wir wieder bei deinem Buch. Ja. Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Klaut? Ich klaue nicht.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Welchen Bücherschrank meinst du?
Hast du so viele?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Weißt du, wie viele Bücher du hast oder kannst du gar nicht mehr zählen, weil es so viele sind?
Das weiß ich nicht, zähle ich nicht, ne?
Sagt Dominik Olberg im HR1 Talk. Wir reden gleich weiter. Und du kannst nochmal überlegen, wie viele Bücher du zu Hause hast.
HR1 Talk.
Mit Simone Reuthal und Dominik Olberg einige faszinierende Geschichten über zum Beispiel den Kranich und auch das Rotkehlchen haben wir schon gehört. Aber eine der spannendsten gibt es über das Bärtierchen zu erzählen, finde ich. Was kann dieses Tierchen denn besonders gut?
Ja.
Beziehungsweise zu was ist es in der Lage?
Bärtierchen ist ganz faszinierend. Das sieht ja aus wie so ein Mini-Teddybär, deswegen heißt das so, ist aber in Wirklichkeit mini-klein. Es lebt eigentlich überall bei uns mit so einem Staubsaugermaul und das lebt eigentlich in allen feuchten Vorgärten, Wiesen. Das Interessante ist, wenn die austrocknen, dann haut das nicht etwa ab, sondern es trocknet mit aus. Da bleibt nur so ein Tönnchen übrig, so nennt sich das, eine leblose Hülle und das kann 20, 30 Jahre, selbst bei minus 200 Grad oder plus paar 90 Grad überleben. Man muss nur irgendwann einen Tropfen Wasser wieder draufgeben und dann fängt das wieder an zu krabbeln.
Wirklich?
Und das waren auch die ersten Lebewesen, die im Weltall waren und wieder zurückkamen und das quasi lebendig überlebt haben.
Faszinierend. Und solche Tiere leben tatsächlich direkt vor unserer Haustür. Zusammengefasst in deinem Buch Mikroorgasmen überall. Und welches das schnellste, stärkste und lauteste Tier ist, das erzählt uns Dominik Olberg gleich im HR1 Talk. HR1 Talk mit Dominik Olberg. In deinem Buch geht es auch um tierische Rekorde unserer heimischen Tiere. Was ist denn das schnellste Tier?
Das schnellste Tier ist der Wanderfalke. Der erreicht Geschwindigkeiten bis zu 320 Kilometer pro Stunde im Sturzflug.
Quasi, wenn er die Beute gesichtet hat und dann im freien Fall darunter stürzt.
Man muss natürlich dazu sagen, dass er die Schwerkraft sich zunutze macht und sich quasi wie ein Stein runterfallen lässt. Ansonsten haben wir noch den Feldsandlaufkäfer. Der kann pro Sekunde das 120-fache seiner Körperlänge rennen.
Wow.
Wenn wir es auf uns übertragen würden, müssten wir so schnell rennen wie ein Flugzeug. Der rennt sogar so schnell, dass er nicht mehr gucken kann. Der muss immer stehen bleiben und wir zu orientieren, wo er überhaupt ist.
Echt?
Ja.
Das ist lustig. Welches ist das stärkste Tier der Welt?
Stärkste Tier der Welt? Das muss man ja, das ist die Frage. Proportional zur Körpergröße meinst du?
Ja.
Sicherlich.
Ja.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist es der Nashornkäfer.
Genau,
er kann das 850-fache seines Körpergewichts.
850, weil das muss man sich selber mal vorstellen. Das ist wirklich verrückt. Und wozu braucht er das? Also wozu muss der das quasi, dieses Vielfache tragen? Oder braucht
lebt im Totholz, muss sich da durchspülen und so. Und dann ist das natürlich für einen Vorteil. Ne?
Wer hat den besten Riecher?
Das ist natürlich der Aal. Aale können selbst, wenn man im Bodensee einen Blutstropfen reinmachen würde, das könnten die noch detektieren. So eine gute Nase haben die. Brauchen sie auch. Man hat ja früher immer keine jungen Aale hier bei uns in den Flüssen gefunden oder Bächen.
Mhm.
Deswegen dachte man immer, die wären irgendwie so aus Pferdezöpfen entstanden oder so. So komische Mythologien gab es da. Kam keiner auf die Idee, dass die ja an der anderen Seite des Atlantiks, an der amerikanischen Küste, ableichen und dann wieder zurückwandern hier in die Bäche und Flüsse rein. Dafür brauchen sie halt eben ihre super Nase, um genau den Bach wieder zu finden.
Wahnsinn, faszinierend. Und welches ist das lauteste Tier?
Das ist eine Ruderwanzenart. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie laut sie war. 130 Dezibel oder sowas, proportional zur Körpergröße.
Wir können mal reinhören. Die klingt nämlich so.
Ja. Ja, das ist so verrückt, die kann man sogar mit bloßem Gehör aus dem Wasser raushören. Und das Faszinierende, womit und wie sie dieses Geräusch generiert, das weißt du sicherlich, hat dich sehr fasziniert.
Das hat mich auf jeden Fall fasziniert, aber das ist ja dein Buch, also musst du mir die Geschichte
erzählen. Fast wie bei mir zu Hause ist das. Und zwar generieren die dieses Geräusch, indem die ihren Penis über den Bauch reiben, was wie so ein Waschbrett so eine rippenartige Struktur hat, und dadurch entstehen diese Stridulationslaute.
Das fand ich wirklich, ja, ist in der Tat faszinierend. Aber nicht nur diese Geschichte, alle anderen auch. Und was mich, ganz ehrlich, total beeindruckt hat beim Durchblättern, beim Lesen, sind all die super schönen und sehr, sehr liebevollen Illustrationen in deinem Buch. Wo hast du die her?
Ja, das ist auch total lustig, weil das sind von Kramers Gallery, also Erich Kramer, Schautafeln der Natur. Mhm. Das gab es früher in allen Schulen, und da ich hier ohne Fernseh groß geworden war, das immer so mein Highlight, dass diese Tafeln mir da angucken durfte. Und dann war für mich irgendwann klar, da will ich mal was mit zusammen machen mit diesen Tafeln. Und deswegen verwende ich diese zauberhaften Zeichnung. Für mich ist das auch, gibt es nichts Schöneres.
Ne? Ja, man kann auch die einfach echt minutenlang einfach nur angucken, weil die.
Genau, Frau hat das Buch aber designt, das muss man dazu sagen. Sie hat das alles kompiliert und auch freigestellt. Das sind natürlich Originalzeichnungen, da ist natürlich ein Hintergrund, und die hat da wirklich Härchen für Härchen genau ausgeschnitten.
In Photoshop, Wahnsinn.
Nächtelanger Arbeit, während ich dann allein im Bett lag und gewartet habe.
Ja. Es hat sich gelohnt. Dominik Eulberg, heute unser Gast im HR1 Talk. HR1 Talk mit Dominik Eulberg. Ich könnte mir wirklich stundenlang deine Geschichten anhören, mir auch stundenlang diese Bilder in diesem tollen Buch Mikroorgasmen überall anschauen. Lass uns aber bitte nochmal über die Natur sprechen. Du bist auch Naturschützer. Braucht der Mensch die Natur oder die Natur den Menschen?
Ja, also der Begriff Naturschutz ist für mich schon ein Ausdruck der anthropozentrischen Hybris, weil, ich sag mal, ganz provokant ist ein Planet einmal mit Leben infiziert, dann bekommt man das nicht mehr so schnell weg. Also die Leute sagen immer, Gott, wir zerstören die Natur, wir zerstören die Erde. Können wir nicht. Wir können alle Atombomben zünden, machen, was wir wollen hier. Die Natur findet immer ihren Weg. Also ich meine, das Leben gibt es seit 3-4 Milliarden Jahren hier auf der Erde. Mhm. Und das findet auch immer wieder einen Weg. Das Einzige, was gerade passiert, dass wir uns selber den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und deswegen sollte das eher Menschenschutz oder Enkelschutz oder Generationenschutz heißen. Aber weil alles, was gegen die Natur geht, im Endeffekt gegen die Menschheit geht. Und das müssen wir uns bewusst sein.
In deinem Buch Mikroorgasmen überall berichtest du auch davon, dass die Natur als Problemlöser dienen kann, wie zum Beispiel das Glühwürmchen.
Du meinst als Inspirationsquelle.
Genau.
Das Glühwürmchen, das ist nach wie vor unerreicht, was die Effizienz betrifft, weil früher die ollen Edison-Glühbirnen, da war ja, glaube ich, 90% Wärme, hat man sich immer die Finger verbrannt, nur 10% Licht. Und selbst LED-Technik hier bei euch hat gerade mal 50-50. Aber das Glühwürmchen schafft 95% der Energie in Licht tatsächlich umzuwandeln. Und das ist faszinierend.
Wow. Die Libelle wäre auch ein tolles Vorbild, nämlich mit ihren Augen, ne? Was kann die besonders gut?
Ja, Libelle ist ja auch ein Vorbild. Die Flügel, das sind ja wirklich Leichtbauwunder. Die Wellpappe ist ja Libellenflügel nachempfunden. Die Augen von denen, ja, das besteht aus ganz vielen Facettenaugen, und die haben, ich glaube, 40 Farbrezeptoren oder sowas. Mhm. Und das ist absolut faszinierend, weil wenn man gerade mal drei, das heißt, die sehen die Welt in Multi-Hyper-Color.
Was wirklich total abgefahren ist. All das steht in deinem Buch, und was wirklich total schade ist, dass wir schon am Ende der heutigen Sendung angekommen sind.
Kann ja nicht wahr sein.
Doch. Aber wie immer entlasse ich...
Lauf doch gerade mal warm hier.
Wir können ja auch gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Aber wie immer entlasse ich dich nicht ohne ein Motto, ohne dein Motto, eine Lebensweisheit oder auch vielleicht ein Gedicht.
Ich möchte ein Gedicht aufsagen.
Sehr gerne.
Sommerbild von Christian Friedrich Hebbel. Ich sah des Sommers letzte Rose stehen. Sie war, als ob sie bluten könne, rot. Da sprach ich schaudernd im Vorübergehen: So weit im Leben ist zu nah am Tod. Es regte sich kein Hauch am heißen Tag, nur leise strich ein weißer Schmetterling. Und wenn auch kaum die Luft seinen Flügelschlag bewegte, sie empfand es und verging.
Ist das schön.
Ja.
Dominik Eulberg, Biologe, Techno-DJ und Autor. Zum Nachhören gibt es den hr1-Talk nochmal auf hr1.de im Podcast. Dominik, ich danke dir vielmals für den Besuch hier. Es hat mir wirklich total viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich könnte gerne noch stundenlang weitermachen. Und meine Mutter ist ja Riesenfan von eurer Sendung. Soll ich ganz lieb grüßen und größte Komplimente aussprechen.
Das ist sehr lieb.
Das jeden Sonntag.
Klasse. Dann liebe Grüße zurück an die Mama.
Ja, machen wir.
Und einen schönen Sonntag noch. Mein Name ist Simone Reuteil. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.
hr1, genau meins.